Wie viele Falten verträgt ein modernes Telefon? Tja, nein, nicht bezogen auf die Moderatoren dieser Sendung, sondern tatsächlich auf das Telefon selbst. Da will Samsung wohl ganz neue Maßstäbe vorführen auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Tja, außerdem fragen wir uns, warum kommen eigentlich die Telcos gerade so unter Druck und was werden sie dagegen unternehmen? Und was heißt das für uns Verbraucher? Auch darüber wollen wir heute reden in unserem Preview zum Mobile World Congress in Barcelona. Und wir reden über Wi-Fi 8, wir reden über 6G und alles, was uns sonst so bewegt. Und jetzt geht's los. Tja, und damit geht das los. Ich hoffe, ihr könnt uns sehen. Wir probieren das erste Mal übrigens, das ist neu, bei YouTube, dass wir sowohl vertikal als auch horizontal streamen. Keine Ahnung, was das für euch bedeutet. Ich hoffe, dass ihr den richtigen Stream bei euch gerade habt. Wenn nicht, schreibt uns gerne auch in die Kommentare, dass irgendwas nicht funktioniert. Die Kommentare sollten wir hier eigentlich auch sehen können und dann darauf reagieren können. Aber momentan haben wir, wie gesagt, zwei Streams, horizontal und vertikal, zumindest bei YouTube. Und bei LinkedIn sind wir ganz normal brav in 16:9, wie das für alte Fernsehleute gehört. So muss das nämlich sein. So, apropos alte Leute, ich hole jetzt meinen Kollegen, den Hannes, mit dazu, weil der natürlich heute eigentlich die Show zum größten Teil tragen muss, denn der weiß Sachen, die ich nicht weiß. Hallo Hannes, grüß dich.
Ich mache mich mal ganz schmal, damit ich in das Hochformat reinpasse.
Ja, okay, das Thema mit dem Gewicht ist natürlich und dem Umfang, das ist auch etwas, was sich ändert. Irgendwie zuppel auch immer meine Jacke, damit ich noch so schlank und rank wirke wie früher. Gut, also unser Thema heute soll sein das Thema Mobile World Congress 2026, denn der, so hört man, hat wieder viele neue Dinge zu bieten. Aber jetzt ganz ehrlich, erwartest du dir wirklich richtig viel, Hannes?
Ja. Aber man muss halt immer dazu sagen, das haben wir auch letztes Jahr schon gesagt und ich glaube auch schon vor 2 Jahren, der Mobile World Congress ist nicht mehr so die große Ankündigungsmesse, wo sich ein Gadget nach dem anderen aufreiht, sondern es geht da ja eigentlich um ganz andere Themen, um Mobilfunkinfrastruktur, um 6G-Standardisierung, im Prinzip alles, was so im Hintergrund passiert. Natürlich nutzen das die Hersteller gerne, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit auch auf die Consumer-Themen zu lenken, aber zum Teil machen sie ja auch genau das Gegenteil, wie jetzt zum Beispiel Samsung, die gezielt 3 Tage vorher noch ein Event in San Francisco gemacht haben, wo sie ihre 26er-Serie, also ihre S26 und Plus und Ultra irgendwie vorgestellt haben, weil sie eben irgendwie quasi nicht so im allgemeinen Messegetümmel vom Mobile World Congress untergehen wollen.
Okay, also das heißt in anderen Worten, es gibt schon noch auch Geräte und wir wollen heute auch ein bisschen darüber reden, was da so kommt, aber es ist halt viel mehr ein Behind the Scenes und du wirst auch viel in Hintergrundgesprächen sein, davon gehe ich mal aus, oder?
Genau, also ich bin für Connect da und da bin ich ja auch zuständig für diese ganzen, ja ich nenne es eben Infrastrukturthemen, die Mobilfunknetze und die Standards und wie das alles so funktioniert und das ist mein Fokus auch auf der Messe dort, ja.
Gut, jetzt schauen wir mal, was unsere Zuschauer hier haben. Ich sehe ja schon die ersten Kommentare, die kommen aus der
Martin. Von Martin hätte ich nichts anderes erwartet, als dass er horizontal schaut irgendwie.
Genau, wir können ja nichts dafür, dass du da liegst, mein Lieber. dann haben wir hier, warte mal, den Abschnitt. Ich muss mal den, da, ja, komme ich jetzt bitte an diesen Thread dran? So, dann sehe ich hier. Ein, falls hinter dem Horizont weitergeht, sagt Bescheid. Jawohl, Martin, werden wir selbstverständlich machen. Dann haben wir den Dirk, der sagt guten Abend, der Stream läuft. Und wir haben der Viertelfranzose, grüß dich ins Elsass, wie ich mittlerweile aus unseren kleineren Kommunikationsaspekten bei YouTube weiß, ins Elsass, da lebt der Viertelfranzose. Ganz eigene Geschichte. Ein treuer Zuschauer. Schön, dass du da bist und dabei bist. Wir freuen uns über Kommentare. Also schreibt uns bitte gerne, auch wenn ihr Fragen habt zu den Themen. Uns ist wichtig, dass ihr auch gerne, wenn ihr auf LinkedIn gerade so guckt, dort auch bitte einen Kommentar schickt, damit wir sehen, ob die auch ankommen. Und der Martin verkneift sich, glaube ich, alle Wortspiele spiele mit Ihr seid breit. Ja, Martin, das ist klug. Wenn du das nächste Mal da bist, werden wir es bei einem Glas Rotwein besprechen. Apropos breit sein.
So. Und dann zeigst jetzt du dem Christian auch mal, wo er unsere Breite auf irgendwie, ich sag mal so 86% einstellen kann. Dann sehen wir nämlich wieder rand- und schlank aus.
Dann vielleicht ein kurzer Hintergrund. Der Hannes hat heute einen Hintergrund, Digisaurier on Tour. Und ich sehe das auch oben da in der Sendefliege. Digisaurier on Tour ist ein bisschen das Motto vom Jahr 2026. Wir werden mehr unterwegs sein. Wir haben ja letztes Jahr ein paar Sachen probiert mit einem mobilen Studio, waren im Heinz-Nixdorf-Museumsforum, haben dort mit Digitalforschern gesprochen. Wir waren auf der Amiga in Mönchengladbach und haben dort Interviews aufgezeichnet. Das heißt, unser Ziel ist in 2026 auch ein bisschen mehr on the road, on tour zu sein. Deshalb haben wir dieses Motto auch für euch sozusagen da jetzt mal dahingeschrieben, damit ihr das sehen könnt und Bescheid wisst, was da kommt. Ob und wo wir in welchen Städten sind, werden wir natürlich dann verlautbaren, damit ihr Bescheid wisst. Deshalb auch der Gedanke, nicht vergessen, abonniert bitte gerne unser Newsletter, weil da erfahrt ihr immer, was wir so tun. Wobei ich fairerweise sagen muss, November, Dezember und Januar war ich sehr faul, was das Newsletter betrifft. Das soll sich jetzt wieder ändern. Aber Newsletter abonnieren ist auf jeden Fall ein hilfreicher Weg, um bei uns sozusagen mitzukriegen, was Sache ist. Wer will, kann hier einfach den QR-Code abscannen und sieht dann da, was wo er hin muss. So, das dazu. Dann würde ich jetzt sagen, Hannes, wir starten in unser eigentliches Thema, nämlich den Mobile World Congress. Und es gibt ja zwei Dinge. Das eine ist, es gibt Situationen, dass die Leute auf dem Kongress etwas zeigen, was sie kurz vorher schon irgendwo angetextet oder tatsächlich auch schon gezeigt haben, weil sie ihre eigenen kleinen Veranstaltungen haben. So klein sind die oft gar nicht. So, ich glaube, Samsung ist so ein Kandidat, ne?
Die war überhaupt nicht klein, so wie ich. Also ich war nicht dort irgendwie, aber Kollegen waren dort und das war, glaube ich, ziemlich dick aufgefahren in San Francisco, weil die neue Generation Samsung High-End-Phones ist da, die S26-Serie.
Dann würde ich sagen, wir schauen mal ein bisschen rein. Ich mache mal den QR-Code da weg, dass ihr besser sehen könnt. Hannes, was kann ich denn von dem Ding denn nun erwarten? Also Evolution, Revolution, eigentlich, naja, was meinst du?
Ja, sowohl als auch. Also ich sag mal so, es heißt ja, es wurde ja irgendwie, also das Ding hat mehr Rechenleistung, es hat eine verbesserte Kühlung, es hat verbesserte Kameras, es hat neue KI-Funktionen. Das ist jetzt alles nicht überraschend. Da hätte man, glaube ich, kein Event gebraucht, um das irgendwie so vorhersagen zu können. Dann wurde ja irgendwie eigentlich immer
gesagt, weil du gerade gesagt hast, verbesserte Kühlung, hat es denn Probleme mit der Kühlung gegeben?
Das nicht, aber die ist ein Faktor für die Rechenleistung, beziehungsweise dafür, dass du halt irgendwie viel KI-Leistung, viel Rechenleistung nutzen kannst, ohne dass das Gerät dann irgendwann drosselt, weil es halt einfach zu warm wird. Die Meldungen kennt man ja, dass so ein Smartphone auch durchaus mal sagt, jetzt ist mir ein bisschen heiß und jetzt muss ich mal irgendwie eine Pause einlegen. Und das haben die verbessert, genau.
Okay. Also es ist niemand das heiße Handy aus der Hand gefallen?
Also ich muss natürlich zu alledem sagen, irgendwie, ich habe es noch nicht in der Hand gehabt. Ich habe ein paar erste Eindrücke von Kollegen gelesen und gehört, die eben dort vor Ort waren. Aber es heißt ja immer so ein bisschen, dass das Smartphone ist eigentlich auserzählt und auserfunden und da kommt jetzt nichts großartig Neues mehr. Und da freuen wir uns als Fachjournalisten natürlich immer, wenn dann doch einer nochmal eine neue Idee hat. Und das muss man Samsung definitiv zugestehen. Was nämlich wirklich interessant ist, ist dieses Privacy-Display, was die angekündigt haben. Das heißt, man kennt das ja noch so früher von Laptops. Da gab es diese Folien, die dafür gesorgt haben, dass im Zug oder im Flieger dir keiner quasi von schräg rein oder über die Schulter irgendwie gucken kann, wenn du da deine geheimen Sales-Zahlen irgendwie auf dem Bildschirm hast. Und sowas Ähnliches haben die jetzt in das Display integriert. Also das ist kein Aufsatz, keine Folie oder so, sondern wirklich im Display drinnen eine Sperre, die eben den Betrachtungswinkel sehr, sehr eng macht, sodass nur du siehst, was da ist und jemand, der schräg hinter dir steht, zum Beispiel nicht. Das Interessante ist, dass das zuschaltbar ist. Also es ist nicht permanent da, sondern du kannst es wirklich ein- und ausschalten. Und die haben das tatsächlich sogar so gemacht, dass es sich nur für Teile des Screens aktivieren lässt. Also es gibt da irgendwie Demos oder erste Beobachtungen, dass eben zum Beispiel nur ein Benachrichtigungs-Pop-up dann ausgeblendet wird und der Rest bleibt sichtbar. Das ist eine ziemlich clevere Sache. Ich habe allerdings auch schon jetzt von Kollegen gehört, die es schon live in der Hand hatten, dass das natürlich schon ein bisschen zulasten der Brillanz geht. Also ein bisschen flauer wird der Screen von diesem S26 Ultra dann schon.
Okay. Ist es ein Demand oder ist Ihnen nur nichts anderes mehr eingefallen, was Sie noch reinbauen können?
Also ich finde es nicht unclever, sagen wir mal so. Es ist ja ohnehin immer so das Thema. Also wenn du Industriespion werden willst, dann fahr in der ersten Klasse im ICE. Weil was man da alles so mitbekommt, irgendwie, wie da dann irgendwelche Menschen sich auf ihre Termine vorbereiten, schau mal, also das ist jetzt die Präsentation, die ich dem Kunden zeigen werde. Und in Wirklichkeit haben wir ja noch 30% Luft, aber das muss der ja nicht wissen und so weiter. Und für solche Situationen ist ja gut, ich meine, wer redet, muss nicht zeigen irgendwie, aber für solche
Klar.
Situationen sind solche Privacy-Funktionen ja nicht so blöd irgendwie.
Okay. Also ich kenne das ja früher auch von Laptops in Flugzeugen. Die hatten ja auch so Screens, die man drüber hängen konnte,
Meinte
damit
ich
man
vorhin, genau.
Halt von der Seite nicht gucken konnte. So ähnlich ist das ja auch. Der Martin meint wegen dem Thema Kühlung, vielleicht kann man ja auch mal da eine Wasserkühlung reinmotten, wie bei dem
Das ist
PC.
doch eine super Idee. In Zukunft laufen wir alle mit so einem kleinen Fläschchen noch irgendwie am Gürtel rum, das unsere Smartphones
Genau.
kühlt. Das finde ich
Genau.
persönlich
Hannes
sehr gut.
wird das mitnehmen auf den Mobile World Kongress und wird das bei Samsung vorschlagen, Martin, und wird sagen, das ist powered by Goldman, das wird garantiert große
Wir
Begeisterung
machen dann auch
auslösen.
zwei Tanks, der andere hat dann Wasserstoff drin, damit man den Akku auch entsprechend damit dann laden kann.
Es gibt, habe ich gelesen, einen KI-Bildassistenten beim S26. Den gibt es doch eh schon. Kann der was mehr oder was
Ja,
ist
der
das?
ist jetzt, glaube ich, ein bisschen leistungsfähiger geworden. Also du kannst da, wie man es halt aus KI-Umgebungen kennt, prompten und kannst dann wirklich so in Klartext sagen, mach mal den angebissenen Cupcake, weil ich habe vergessen, dass ich eigentlich Foto machen wollte, bevor ich reingebissen habe, irgendwie
Okay.
wieder ganz. Oder mach mal aus der Tagaufnahme eine Nachtaufnahme oder was auch immer. Nachtaufnahme ist auch noch ein ganz gutes Stichwort, weil die haben etwas, was tatsächlich, glaube ich, schon ein Demand ist, weil du danach auch vorhin fragtest, irgendwie, das nennt sich Nightography. Also wer jemals versucht hat, einen schönen Mond zu fotografieren mit dem Smartphone oder irgendwie einen Sternenhimmel, der weiß, das ist alles nicht so einfach und das soll jetzt mit dieser Nightography besser werden. Man muss natürlich sagen, das ist Computational Photography, also das ist berechnete Fotografie. Da kann man jetzt große Grundsatzdiskussionen führen, ob das irgendwie noch Fotografie ist oder nicht, weil letzten Endes versucht halt die KI dann irgendwie das nachzubilden, was der Sensor schon gar nicht mehr erfassen kann, aber was du als User halt gerne sehen willst.
Ja, aber ist es denn so, dass dann, dass ich, wenn ich jetzt den Mond fotografiere, sehe ich dann wirklich den Mond oder sehe ich dann in Wirklichkeit eigentlich nur sozusagen eine Variante des Mondes, den der aus irgendwelchen anderen Quellen
Ja,
zusammenstöpselt?
das ist ja genau die Frage. Also, wie gesagt, Tests stehen noch aus. Darum wird es unter anderem gehen bei solchen Features. Wie realistisch ist denn das, was dabei rauskommt? Ich meine, dass das irgendwie Bildverarbeitung bei Smartphones ordentlich reinhaut und ordentlich dazu erfindet oder versucht zu interpretieren, das ist ja gar nichts Neues. Das gab es eigentlich immer schon. Und manchmal klappt es eben ein
Darum
bisschen
ist
besser und
die
manchmal ein
Welt
bisschen
im Smartphone
schlechter.
auch
Ja.
immer schöner und besser als in der Realität.
Zum Beispiel, genau. Also warten wir die Mondfotos vom Samsung ab. Ich habe noch keine gesehen bisher.
KI-Funktionen, also am Ende des Tages hat man das Gefühl, eigentlich könnten auch die alten Handys weiter beibehalten und nur neue Software ausrollen, weil es gibt auch etwas, nennt sich Now Nudge oder Nudge oder wie auch immer sie ausspricht. Was
Now
ist
Nudge ist
das?
auch so eine neue Funktion von Samsung. Das ist im Prinzip das, was wir so vor einem Jahr als Demos auf dem MWC gesehen haben, über das ich ja auch ein bisschen berichtet hatte, nämlich im Prinzip KI-Assistenten, Agentic AI, wie die das irgendwie in der Fachsprache nennen. Also es ist eine lokale KI-Funktion, die dir kontextbezogene Vorschläge macht. Also wenn du zum
Okay.
Beispiel im Chat sagst irgendwie, ach, ich zeig dir mal ein paar Fotos von meinem Urlaub, dass die dann halt sofort unten rein poppen, also noch nicht geteilt werden, aber dass du sie als User halt sofort Genau, dass du
Könnte
sie als
peinlich
User
werden.
sofort irgendwie zur Verfügung hast, wenn du die dann eben irgendwie in deinen Chat reinstellen willst. Und
Okay.
das ist halt auch so ein Trend, auf den wir, glaube ich, auch später noch mal ein bisschen ausführlicher kommen wollen. Das Ganze on-device, also ohne Cloud, sondern mit der Rechenleistung, die ja in diesen Chips mittlerweile auch ganz ordentlich drin steckt.
Okay, aber das heißt mit anderen Worten, das System muss dann ja zwangsweise mitlesen, mithören, wie auch immer, um es dir solche Vorschläge zu machen.
Lokal absolut, ja. Also diese ganzen Agenten, das geht ja noch viel, viel weiter und da muss man eben auch ein bisschen gucken, wo sich das hinentwickelt und als User sicherlich, aber das ist alles noch ein bisschen früh, um es verbindlich empfehlen zu können. Aber als User musst du dir sicherlich auch ein bisschen Gedanken machen, was erlaube ich dem System denn und was nicht. Also es gab ja jetzt zum Beispiel auch irgendwie diese KI-Browser, die, wenn du ihnen alle Rechte einräumst, auch munter deine Kreditkarte belasten, um dir irgendwelche
Ja,
Urlaube zu buchen oder so.
ja, Ja.
Und das sollte man sich
ja, überlegen. Ja, es gibt auch die Riesendiskussion um Open Claw und so, was tut das eigentlich, was bedeutet das für die Menschen irgendwie. Der Kerix schreibt uns, das Red Magic 11 Pro hat schon eine Wasserkühlung.
So, okay, dann brauche ich also im Samsung-Gespräch keine neuen Vorschläge zu machen, das haben die schon auf dem Schirm.
Was ist das Red Magic? Ich kenne den Titel gar nicht.
Red Magic ist auch ein Phone. Ist auch ein Smartphone.
Ja, das habe ich mir jetzt schon gedacht. Hä? So weit kam ich auch mit.
Ja, Frage, von wem ist das denn? Also, ist das Xiaomi oder ach Gott. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja nicht der Smartphone-Tester bei Connect. Das machen andere Kollegen dort.
Okay. Und
deshalb kann ich es immer gar nicht so ganz genau sagen. Red Magic, nee, Red Magic heißt der Hersteller. Und da gibt es einen 11 Pro.
der Martin fragt
und der gerade. Martin stellt philosophische Fragen, genau. Ja.
Ob man, wenn man die Augen schließt, der Mond noch da ist, wenn er sich auf deinem
Netz hat. Hört man einen Baum im Wald, wenn er umfällt und nicht da ist?
Genau. Also ich glaube, wenn es in den Tau angebrannt hat, dann ja, Martin, auf jeden Fall. Ich glaube, wir lassen dann mal, aber nicht Samsung, sondern verlassen mal die S26-Reihe. Also mein Gefühl, wenn ich so zusammenfasse, ist, alles schick, alles nett, aber ganz viel eigentlich KI-Funktionalitäten, die dazukommen. Ob ich dafür dann unbedingt ein neues Handy brauche, weiß ich nicht. Die Frage ist natürlich, wie viel Rechenpower dann vor Ort ist. Aber grundsätzlich ist es eigentlich vor allen Dingen Software ins System reinkriegen. Das scheint so das große Thema bei denen, oder?
Ja, also ich meine, das ist auch nichts Neues bei den Smartphones. Also auch ich, und ich bin ja nun wirklich einer, der irgendwie sich immer einredet, ich muss ja Early Adopter sein, aber auch ich habe meinen Update-Rhythmus runtergefahren irgendwie. Also es reicht sicherlich alle 2, wenn nicht 3 Jahre, sich ein neues Smartphone anzuschaffen irgendwie, und du verpasst da nichts Wesentliches. Aber natürlich müssen die Hersteller jedes Jahr irgendwas Tolles Neues zeigen. Und wie gesagt, also diese Privacy-Funktion, die finde ich nicht ganz blöd. Ich muss es mir mal live angucken, wie sehr das die Bildqualität beeinträchtigt, aber hat ja auch seine Vorteile. Ja, genau, Red.
Ja, das ist ein Kamerahersteller, aber ich weiß nicht, ob die das sind, weil Red ist ja wirklich, das ist ja eigentlich so diese Hochpreiskameras.
Naja, also Red Magic 11 Pro ist ein Gaming-Smartphone.
Okay. So viel sagt aber wie gesagt, Red kenne ich auch eben. Martin schreibt gerade, er nimmt alles zurück. Ist doch was anderes. Ja, so ist es, wenn man auf die KI hört, Martin, dann kriegt man mal falsche Infos. Gut, also zurück zu unserem Thema. Also Red ist ein Handy, das ist geklärt. Wir wollen jetzt aber noch bei Samsung bleiben, weil, ich hatte es ja in der Anmoderation schon gesagt, wie viele Falten verträgt ein modernes Smartphone? Und jetzt gibt es von Galaxy das Z3 Fold. Also da, klapp, klapp,
ja,
oder wie?
Habe ich ja auch eine Folie zu, schalten wir mal gerade weiter. Genau, also jetzt mit zwei Achsen, zwei Scharnieren, und die Kunst ist natürlich, das Ding so zu bauen, dass es trotzdem immer noch im zusammengeklappten Zustand irgendwie eine akzeptable Höhe hat. Das ist ja generell bei den Foldables ein bisschen das Thema. Also auf der einen Seite, du hast halt dann doch ein dickes Telefon in der Tasche, und auf der anderen Seite die Kameras leiden darunter, weil du halt nur noch verdammt wenig Bautiefe hast, in denen da irgendwie noch Linsen
die Optiken
und gar Prismen oder sonst irgendwas sein können.
Mhm.
Aber du kriegst jetzt also es wird vorgestellt auf dem MWC ein Threefold, das dann bis zu 10 Zoll, also irgendwie 25 cm Bildschirmdiagonale hat. Der Hauptbildschirm ist dann annähernd quadratisch. Und ja, wie gerade schon gesagt, die Gehäuseteile sind halt so gebastelt, dass sie nicht wirklich allzu dick werden.
Die nennen das ja Slim Design. Also ich weiß nicht, wie sehr dieses Bild, das ist ja von der Presseabteilung von Samsung, wie sehr das Bild geschönt ist. Nicht wundern, wenn ich da runter gucke, weil da ist der Monitor, wo ich unser Sendebild sozusagen sehe. Deshalb gucke ich immer wieder dahin. Weil ich habe ja das Zweifache, also was man zweifach klappen kann. Und wenn man sich das jetzt mal so anschaut, wenn man es gut sehen kann, das ist schon ordentlich dick, ne? Also
das meine ich ja, so genau.
Aber das ist ordentlich dick. Und hupp, jetzt hat es auch geknackt, hoffentlich ist es jetzt nicht kaputt gegangen.
Einmal geklappt und kaputt, na hoffentlich.
Genau. Also wie auch immer, was gehört, knack, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, die sind schon ziemlich dick. Insofern bin ich mir halt nicht sicher. Ich benutze das Ausklappen vor allen Dingen, wenn ich was lese, was Größeres, Längeres. Vielleicht noch bei einem Video, aber da wird es dann meistens auch nur auf einem halben Bildschirm ausgespielt. Der andere Bildschirm wird benutzt, um die Play-Button so anzubieten. Das heißt, da bringt es auch nicht so viel. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das in dreifach bräuchte. Hängt davon natürlich ab, wie dick es ist. Also du mir gefallen, wenn du dort bist, Hannes, guck dir bitte an, wie dick es eigentlich ist, weil das würde mich tatsächlich interessieren. Aber 200-Megapixel-Kamera klingt ja auch ziemlich beeindruckend. Ist das denn wirklich gefühlt realistisch bei so einem Gerät, oder ist das nur ein digitales Bla?
Also Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Die Kameras sind bei diesen Foldables immer die Achillesferse, weil du halt eigentlich keinen Platz mehr hast, um da hinter den Linsen noch irgendwas einzubauen. Wie gut Samsung das jetzt hinbekommen hat, ich kann es dir heute noch nicht sagen. Das müssen die Tests dann zeigen. Und dazu müssen die natürlich erstmal diese Threefolds erstmal in irgendwelchen Laboren landen.
Okay. Also wir warten mal ab, du guckst dir das an und schaust mal, wie dick es wirklich ist. Würde mich tatsächlich interessieren. Es gibt, bei dir fährt gerade ein Moped vorbei, kann das sein, Hannes? Ich habe
Da
gerade irgendwas.
draußen, das hast du gehört. Okay, dann ist das
Ja, das
Mikrofon
habe
aber
ich
ziemlich
gehört.
gut hier. Ja, okay.
Ja, das ist ein tolles Mikrofon, ja. Das ist die Gesaurier on Tour, Hannes auf der Flucht. Aber um ein Gottschalk-Zitat zu nutzen. Aber unabhängig davon, Samsung hat ja schon seit ewigen Zeiten ein System, das sie immer wieder pushen, mit dem du das Handy auf dein Laptop oder auf deinen
Dex.
Computer drauf kriegst, Samsung DeX.
Genau, ja.
Jetzt muss man sagen, in Zeiten von Windows 11 wird es immer obsoleter, weil Windows 11 das quasi schon von sich aus ein Stück weit macht. Aber was ist denn neu am Samsung DeX? Denn da haben sie ja auch einiges getan, ne?
Also es hat eine weiterentwickelte Dex-Funktion, was die jetzt genau besser kann als die vorherige, muss ich mir vor Ort erst anschauen. Es wird halt nochmal jetzt in der Pressemitteilung auch gepusht, weil es natürlich, also zum einen macht DeX vielleicht noch mehr Sinn, je höher die Rechenleistung dieser Geräte ist, weil du dann eben doch so allmählich an die Bedürfnisse von der Desktop-Maschine rankommst. Und zum anderen macht es vielleicht das große Display auch ein bisschen interessanter. Also da könnte man sich jetzt zum Beispiel gut vorstellen, dass man da ein Touchscreen einblendet oder zumindest irgendwie so wie so ein Stream Deck irgendwelche Buttons oder so, mit denen du dann irgendwas steuern kannst. Das wären so die Erwartungen, aber wie gesagt, angucken müssen wir uns das noch live.
Also da muss man mal drauf gucken, was ist. Aber glaubst du denn, wenn man sich jetzt so anguckt, was sich rund um Windows 11 und auch bei anderen Betriebssystemen tut, dass so eine Funktion noch Sinn macht? Weil die scheint ja wirklich von den Herstellern mehr oder weniger Stück für Stück nativ eingebaut zu werden.
Naja, gut, es ist ja das übliche Thema, dass im Prinzip jeder dein Device liefern will, das du rund um die Uhr benutzt irgendwie. Also
Na
braucht
klar.
man noch einen Desktop-Rechner oder reicht ein Laptop? Brauchst du überhaupt einen PC oder reicht dir ein Tablet? Das hängt natürlich immer auch ein bisschen vom Nutzungsprofil ab. Also ich würde von einem DeX jetzt auch nicht erwarten, dass ich darauf irgendwelche Photoshop-Arbeiten oder sowas machen kann. Aber um mal ein bisschen zu browsen und ein bisschen zu mailen, ist es sicherlich ausreichend. Wenn du natürlich umgekehrt auch Windows-Rechner hast, die dann irgendwie ihrerseits wiederum hochmobil sind, ist ein bisschen die Frage, wofür man sich da entscheidet. Ja. Aber vielleicht auch
Dann
nicht
lass
anders als beim
uns.
Auto. Brauche ich ein Cabrio oder will ich doch lieber irgendwie ein
Ja, klar.
Coupé oder was auch immer? Ja.
Dann lass uns doch mal als anderes Thema angehen, diesen anderen Hersteller, dessen Name immer wieder besonders ausgesprochen wird, Xiaomi oder Xiaomi.
Du machst es
Es
gut,
gibt
sehr gut,
die
genau.
verschiedensten Varianten davon. Was ist denn von dem, was du immer so hörst, die echte Aussprache?
Xiaomi war gut. Also so hat es mir mal
Xiaomi war
jemand
gut.
gesagt, der irgendwie Chinesisch studiert. Ja.
Okay, gut. Also dann mache ich jetzt die Grinsekatze, während du erzählst, was
Ja.
Xiaomi beim Xiaomi 17 und 17 Ultra so machen will.
Ja, also bei denen ist halt das große Thema. Die haben heute Abend, also ich habe tatsächlich vorhin noch mal gemailt, auch mit Kollegen, die jetzt schon in Barcelona sind, weil die heute Abend schon ein Presseevent haben. Und die stellen halt ganz stark irgendwie diese Kooperation mit Leica in den Vordergrund.
Okay.
Sprich
War es nicht
also,
früher Huawei, die vor allen Dingen das gemacht haben?
ich glaube, Leica war schon immer Xiaomi.
Okay.
Honor hatte auch mit irgendeinem bekannten
Ja.
Kamerahersteller zusammengearbeitet. Also das machen die alle natürlich jetzt oder viele von denen um sich. Ja, jetzt kann man so ein bisschen das Fragezeichen hinten aufklappen irgendwie, um sich an den großen Namen ranzuhängen oder um von der umfangreichen Kameraexpertise zu profitieren. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also
Okay.
die Leicas wissen sicherlich schon, wie man irgendwie auf engem Raum gute Kameras baut. Das ist jetzt, wie gesagt, das 17 und 17 Ultra von Xiaomi. Drei Leica-Kameras, das Display kann Dolby Vision. Das ist also wirklich alles High-End und das merkst du auch, dass sich der Hersteller halt als Premium-Anbieter positionieren will. Und das hat
Okay.
natürlich auch ein Stück weit damit zu tun, was du gerade erwähntest, irgendwie. Da war ja Huawei, wenn ich die jetzt auch richtig ausspreche, mal auf dem Richtigen, wobei die war völlig erstaunt in irgendeinem Werbespot dann selber Huawei sagen irgendwie. Also vielleicht passt man sich dann auch den jeweiligen Märkten an oder wie auch immer.
Das könnte sein, ja klar.
Aber auf jeden Fall, die waren ja auf dem besten Weg, dann irgendwie eigentlich so mal der High-End-Anbieter im Android-Bereich zu werden. Und dann kam ja Trump mit seinem China-Ban und dann konnten die keinen Google Play Store mehr benutzen und keine Google-Dienste und so weiter. Und das hat sie natürlich in westlichen Märkten, Europa, USA auch heftig zurückgestoßen. Und Xiaomi hat dieses Problem noch nicht. Man weiß natürlich nie, insbesondere was der Trump-Administration so einfällt, irgendwie aber im Augenblick.
Ja, aber letztendlich muss man sagen, hat es ihnen ja geholfen, also gerade den chinesischen Anbietern, sich ein eigenes Ökosystem aufzubauen, von dem sie jetzt eigentlich profitieren, ne?
Also ob sie davon profitieren, sei mal dahingestellt, aber sie haben es auf jeden Fall mal. Also sie sind jetzt natürlich resilienter dagegen, dass eben ein Google sagt, wir beliefern euch nicht mehr. Das ist sicherlich ein Faktor, klar.
Okay. Ein anderes Telefon, das du mir erzählt hast, ich dachte zuerst, es ist eine KI oder sonstige Fotomontage, aber das ist dieses hier. Also es ist wahrscheinlich eine Fotomontage,
also es ist,
aber was ist das Robot Phone?
Es ist ein Konzept, das muss man ganz klar sagen. Also ob das so kommt und wenn ja, wann und ob es dann wirklich so schick und so toll ist, wie es jetzt in den Vorab-Renderings und Fotomontagen aussieht, sei mal alles dahingestellt. Aber Honor zeigt ein Concept Phone mit einem Mini-Gimbal. Also auch noch so eine Idee, was kann man denn mit der Kamera noch so machen? Du kennst die Dinger, du benutzt sie ja selber irgendwie. Also eine Kamera, die im Prinzip in drei Achsen steuerbar ist und die dann halt auch dank KI dem Objekt folgt, auf das du es einrichtest. Und vor allen Dingen halt, es ist im Prinzip ja wie hießen diese Kamerasysteme immer, die sich die Kameraleute um den Körper geschnallt haben? Eine Steadicam.
Eine Steadicam, ja, okay.
Im Prinzip ist das eine Mini-Steadicam, also ein Gimbal hat ja die Funktion, dass du irgendwie, wenn du läufst, dann eben deine Körperbewegung, deine Schritte und so weiter ausgleichst. Und das wollen die jetzt in ein Phone mit einbauen, das dann also irgendwie so eine Gimbal-Kamera hat, die dann irgendwie aus einer Klappe herausfährt mit KI-Tracking von Objekten. Also clever für ein Telefon ist es natürlich unter mehreren Aspekten. Zum einen, dass du eben Videos machen kannst, die nicht wackeln. Zum anderen, dass du Selfies mit der Hauptkamera machen kannst, die ja in der Regel immer besser ist als die Frontkamera. Ja, aber wie gesagt, es ist bisher nur ein Konzept. Man liest da und dort, ein Marktstart könnte noch später im Jahr kommen, würde ich aber noch mal mit einem bisschen Vorsicht genießen.
Jetzt hast du ja letztes Mal schon berichtet vom letzten MWC, dass zum Beispiel Deutsche Telekom KI sehr stark gezeigt hat im Sinne von so Dingen wie diesem KI-Smartphone, wo man sagt, wo wir damals schon sagten, dafür brauche ich eigentlich kein Telekom-Apparat, weil das kann ich ja, also Perplexity war damals, glaube ich, der Hintergrund als Dienstleister, das kann ich ja so auch machen, da brauche ich die gar nicht dazu. Aber du sagst, die Deutsche Telekom zeigt wieder was zum Thema KI. Das fand ich jetzt irritierend, weil ich dachte, das letzte war es ja auch nicht nur der Brüller.
Naja, sie haben ja noch nicht irgendwie komplett ihre Pläne und Hoffnungen aufgegeben und begraben. Also dieses Mal ist es eine KI-Brille, die, danke, du schaltest mich gerade weiter, super.
Da gibt es noch nicht zeigen kein Foto können, dazu.
Weil es gibt kein Foto bisher dazu oder zumindest noch keines, das irgendwie öffentlich gezeigt werden darf. Jetzt haben wir einfach mal unseren kleinen Digisaurier in die Bütt geschickt und gesagt, wie könnten sowas aussehen, eine KI-Brille. Also was man weiß, ist, die hat vollfarbige Micro-LED-Displays, hat eine Kamera drin, hat Mikrofone drinnen, das Ganze in einem offenbar relativ leichten Gehäuse mit 76 Gramm. Die Idee ist, die kann, wie man sich das von so einer KI-Brille halt vorstellt, Objekte scannen, Texte übersetzen, Navigationshinweise einblenden, Benachrichtigungen und so weiter. Wird mit Sprache gesteuert, das Ganze offensichtlich auf Basis von Google Gemini. Und die Rechenleistung, und das macht natürlich auch sehr viel Sinn, die läuft hybrid, zum Teil auf der Brille, aber zum Teil auch auf dem Smartphone, weil das haben wir ja zum Beispiel auch bei Apple gesehen, wenn du irgendwie eine autarke AR-VR-Brille haben willst, dann wird die einfach unheimlich schwer und unheimlich klobig, weil du halt diese Rechenleistung und den Akku irgendwie unterbringen musst. Und das ist natürlich bei so einem...
Also das heißt, die ist nicht so, wie diese Grafik vermuten lässt, so ein Klops, sondern ist wirklich eine Brille.
Die soll schon etwas filigraner sein, so wie ich es jetzt erwarte irgendwie. Und wie gesagt, dafür arbeitet sie halt mit einem Phone zusammen. Das macht Sinn. Okay. Wie es umgesetzt ist, müssen wir schauen. Und es ist ja ohnehin ein Trend. Es gibt ja ganz viele von diesen Herstellern. Ich hatte ja auch auf der IFA irgendwie von den Showstoppers eine gezeigt irgendwie. Und da kommt natürlich noch viel, viel mehr.
Ja, klar. Jetzt stellt man sich auch so ein bisschen die Frage, also alle wollen irgendwas mit KI machen, sind aber eigentlich doch nicht unerheblich auf irgendwelche Anbieter angewiesen. Hast du denn das Gefühl, welcher KI-Anbieter bei den Smartphones zurzeit wirklich so, zumindest aktuell oder perspektivisch, der dominierende sein wird?
Also ganz klar Google, ganz klar Gemini.
Okay.
Das ist also der de facto Standard, weil es einfach auch sehr eng in Android integriert ist. Und wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, da haben sich auch die Kollegen bei Connect mal irgendwie ausführlicher reingekniet. Du hast ja eigentlich von jedem Hersteller irgendeine eigene KI unter dessen Markennamen, aber ganz viele davon oder eigentlich die allermeisten davon sind dann doch letzten Endes nur Abwandlungen und so angedockte Zusatzfeatures an die Grundbasis Gemini. Also ich denke, Google, wie so oft und wie bei so vielen Themen, ist eigentlich schwer einzuholen. Die Telcos versuchen zwar, den Fuß in der Tür zu behalten, aber ich denke, letzten Endes sind sie in der schwächeren Position, weil es braucht sie eigentlich keiner. Und wenn die Funktionen ohnehin übers Betriebssystem kommen, dann ja, musst du halt schon irgendwie sehr tolle Ideen haben, warum du es dann zusätzlich irgendwie am besten auch noch mit einem Add-on, also mit einem Zusatzabo zu deinem Tarif oder so von denen beziehen wollen würdest.
Wir werden da ja auch später noch drüber reden, wer so alles unter Druck gerät und bei wem du erwartest, dass so Druck gerät in den nächsten 12 Monaten, auch was die Gespräche dann vor Ort ergeben werden. Bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema AI. Es ist ja dieses Thema, was jetzt auch durch so Sachen wie OpenClaw und so, dass KI etwas für dich macht, bis hin zum fix und fertigen, hier ist dein Ticket und ich habe alles bezahlt, Ding.
Genau.
Also alles bezahlt hast du nicht, dass der Anbieter das bezahlt, du musst schon selber mit deiner Kreditkarte bezahlen, aber grundsätzlich, dass dieses Agentic AI und du sagst, dass du erwartest auf dem Mobile World Congress, dass ein Riesenthema wird. Warum?
Es war letztes Jahr im Demo-Stadium und da fand ich es schon recht beeindruckend. Und alle Ankündigungen, die man dazu so liest, sagen eben, jetzt ist es da, jetzt führen wir es ein, jetzt haben wir Produkte. Bei den Browsern hatten wir Opera, die sowas zwischendrin angekündigt haben. In den Betriebssystemen, in den Phones kommt es jetzt eben auch. Wie wir gerade vorhin ja schon mal, wir hatten es ja schon mal kurz angerissen, gerade vorher gesagt haben, man muss jetzt, glaube ich, sehr genau hingucken, was erlaubt man den Systemen, dass da nichts schief geht, weil ein kleines Missverständnis und du hast eine Buchung auf deiner Kreditkarte, die dann aufwendig wieder loszuwerden sein wird,
Gibt es
wenn
da eigentlich schon
überhaupt.
einen Rechtsrahmen, wenn die KI etwas tut, sei es aus betrügerischer Absicht, nicht weil die KI dich betrügen will, sondern weil jemand KI-Injection gemacht hat, also der ein Prompt mitgegeben hat, oder generell bei der Kreditkarte weiß ich ja, es gibt eine Art von Sicherheit bis zu einem gewissen
So
Grade,
ein
dass.
Vertrauensschutz irgendwo, ja.
Genau,
Aber
wie
es
ist es
ist halt
da?
es ist so ein Thema. Also ich habe die große Befürchtung, dass das irgendwie in einer von den 47 Seiten kleingedruckten Legal Text, wo wir alle sagen, ja, habe ich gelesen, bin ich mit einverstanden, und das dann anklicken halt irgendwo drinnen steht irgendwie. Also wenn du, kann ich auch irgendwo ein Stück weit nachvollziehen, wenn du deinem System das Recht einräumst, auf Zahlungsfunktionen zuzugreifen, dann gehe ich nicht davon aus, dass du dich darauf zurückziehen kannst. Das habe ich aber so nicht gewollt. Also da würde ich als User tatsächlich auch schauen und ich hoffe, dass die Systeme so programmiert oder so angelegt sein werden, dass du halt irgendwie einstellst, aber das finale Go für eine Zahlung will dann doch ich immer noch mit meinem Gesichtsscan oder meinem Daumenabdruck oder wie auch immer autorisieren. Weil das kann sonst meines Erachtens schon ziemlich in die Binsen gehen.
Also
Oder du legst ein Limit an und sagst, okay, also bis 9,99 € darfst du, aber darüber hinaus nicht oder wie auch immer.
Ja, wenn du willst, dass er die Reise bucht, das heißt, dann müsste es eigentlich so gebaut sein, dass er dann spätestens, wenn er sagt, so, das sind die drei Angebote, welches willst du annehmen? Und du musst dann zumindest dafür sorgen, dass du selber die Zahlung sozusagen authentifizierst und sagst, das ist meine. Weil ansonsten, also mir wäre unwohl, also mir ist ja schon nicht wohl, wenn ich daran denke, dass die alle E-Mails mitlesen und so. Das ist nicht zwangsweise gerade für diese Agentic-AI-Geschichten. Aber auf dem Handy, sage ich mal, ist doch das Risiko, dass man aus Bequemlichkeit genau das nutzt, weil kurz mal was gesagt, da kümmert er sich und du kannst in der Bahn, wo du kein Netz hast, hat man ja in Deutschland
Ich
öfter mal
würde es
nicht.
mir überlegen, aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir müssen jetzt alle mal abwarten, wie das dann in der Praxis so ist. Also vielleicht ruder ich in einem Jahr zurück und sage, ja, das funktioniert ja alles ganz prima und mittlerweile kauft er auch meine, was immer,
Ja, irgendwo
zumindest mal die
ein.
Reinigungstabletten für die Kaffeemaschine
Ja.
automatisch irgendwie. Ja, das kann schon
Aber
sein.
du glaubst auch, dass die Gesamtsituation schon so ist, dass das Risiko, dass was auf dem Handy, also auf einem kleinen Device, wo man noch weniger Tipp hat und so, und auch ein kleineres Display hat, egal ob man es dreifach oder zweifach foldet, dass man da noch schneller sozusagen aus Bequemlichkeit dazu übergeht, so ein Ding das machen zu lassen, oder?
Also wie gesagt, beim Bezahlen würde ich halt irgendwie persönlich sehr vorsichtig sein. Mhm. Es gibt ja bei diesen Agentic-Themen auch ganz, ganz andere, die durchaus Sinn machen. Also zum Beispiel suche, wenn wir jetzt in Barcelona sind, suche ein Tapas-Restaurant, das auf Yelp mindestens 4 Sterne hat und reserviere uns da 4 Plätze und lad den Dirk und den Bernd und den Thomas und dazu ein und reservier für uns 4. Das ist ja alles fein, das kann er ja auch machen irgendwie. Und dann muss man halt mal gucken, was dabei rauskommt.
Okay. Ja, ich bin gespannt. KI ist ja ein zweispaltiges Ding. Einerseits hast du die KI im Netz, also in der Cloud, und andererseits hast du die on-device. Du hast vorhin schon gesagt, Samsung bessere Kühlung, damit die KI-Chips mehr leisten können. Ich glaube, dass das Thema on-device fast so eine Art Gegentrend sein könnte, wo die Leute sich ja bewusst entscheiden, oder denkst du das nicht?
Denke ich auch so, ja, ja. Also zum einen ist es, wie du sagst, irgendwie die Smartphones haben heute einfach irrsinnig viel lokale KI-Rechenleistung und die will natürlich irgendwie auch genutzt werden. Sonst würde es ja auch keinen Sinn machen und sonst fragen die Leute auch nicht nach Hardware-Upgrades.
Ja.
Auf dem Smartphone ist es natürlich auch dann vor allem interessant, wenn du eine schlechte oder gar keine Internetverbindung hast.
Ja.
Und es ist halt datenschutzfreundlicher. Also es ist natürlich auch einfach ein, wie du gerade sagst, Gegentrend zur Cloud-Abhängigkeit. Und die passt natürlich auch einfach sehr, sehr gut in die Zeit. Ja.
Jetzt sind wir bei dem Thema. Wir reden wieder über Funknetze. Und dazu mache ich wieder unsere kleine Präsentation an, weil wir die jetzt dann auch wieder brauchen werden dafür. So. Und reden über das Thema 6G. Jetzt ist ja 5G irgendwie nicht wirklich und irgendwie so halb und jetzt 6G. Okay, wo stehen wir bei 6G, Hannes?
Okay. Erzähl also es uns. Nochmal ganz kurz zur Einordnung. Es hat sich einfach etabliert in der Mobilfunkbranche und man kann mittlerweile wirklich streiten, ob das das Self-Fulfilling Prophecy ist oder ob es einfach ein Marktgesetz ist. Irgendwie alle 10 Jahre kommt ein neuer Mobilfunkstandard. Mhm. Wir haben 2019 5G eingeführt, also nach Adam Riese ist 2029 oder spätestens 2030 6G dran. Darauf richtet sich die ganze Branche ein, bringt sich in Position. Also da wird noch fleißig debattiert und standardisiert und so weiter. Aber natürlich wollen alle irgendwie ihre Claims abstecken und ihre Ideen einbringen. Und das ist natürlich, dafür ist der Mobile World Congress natürlich der Grund, der Platz schlechthin irgendwie, die Infrastruktur.
Das heißt,
die
doch, das sind aber Zeiten, wo du wirklich nur Hintergrundgespräche führst und also da gibt es nichts, also gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen, ist da eher das Prinzip, oder?
Ja, also dir wird ein Qualcomm zeigen, was sie sich unter 6G vorstellen, dir wird ein Nokia und ein Ericsson zeigen, dir werden irgendwie ganz neue Player, die völlig neu am Markt sind, zeigen, was sie doch für tolle Ideen haben. Und das hat natürlich alles auch den Hintergrund, dass dann in den Standardisierungsgremien irgendwo abgewägt wird, was machen wir denn rein, was machen wir nicht rein, was ist die große Linie. Da gibt es ja dann auch durchaus unterschiedliche Interessenslagen. Also ganz klar, die Telcos wollen eine möglichst stressfreie Migration aus 5G. Also die wollen nicht schon wieder alles rausreißen und neu reinbauen, sondern natürlich
in ihre Sendeanlagen,
in ihre Rechenzentren und ihre Basisstationen und so weiter. Umgekehrt, die Lieferanten von solcher Infrastruktur finden es natürlich fundig, wenn du irgendwie alles als Netzbetreiber alles neu brauchst irgendwie. Und die Chiphersteller finden es sicher auch nicht schlecht, wenn man irgendwie noch ein bisschen mehr Rechenleistung für das braucht, was da so kommt. Also das ist alles noch so ein bisschen im Fluss.
Wir reden von 2029, 2030, oder?
Eben. Und da muss man halt einfach sagen, wenn da dann was fertig sein soll, was irgendwie auf den Markt kommt, dann muss man halt jetzt mal sich drüber einigen, was es denn eigentlich sein wird, weil irgendjemand muss es ja auch noch bauen.
Apropos sein wird, was sind denn die potenziellen, eventuell möglichen technischen Highlights?
Ja, ganz zufällig zeigt hier irgendwie eine Folie was zum Thema Integrated Sensing. Also der Knackpunkt ist der, wenn du auf höhere Frequenzen gehst, und das wird die Mobilfunkbranche tun wollen, weil die unteren, in denen wir heute aktuell Funken alle einfach schon mehr als gut ausgelastet sind, dann wird so eine Funkwelle irgendwo auch zu einem Sensor, also zu einem Radar. Wir hatten das Thema ja auch schon mal bei WLAN, da ist es durchaus auch in der Diskussion. Du erinnerst dich, vom letzten Mobile World Congress gab es ja dieses Telekom-Konzept, ich muss eigentlich diese Demo der Telekom, wo sie eben Wi-Fi-Sensing irgendwie schon mal so ein bisschen gezeigt hat. Und das wird auch.
Da ging es um den Einbrecher, den das Wi-Fi erkennt.
Der Einbrecher, aber durchaus auch der umgekippte Opa und was auch alles. Jetzt kommt natürlich.
Umgekippte Hund.
Genau, jetzt kommt natürlich irgendwie auch die Diskussion hoch. Ja, Moment mal, dann kann das ja auch irgendwie Leute tracken und sieht, wo laufe ich in meiner Wohnung hin und so weiter. Da muss man natürlich auch ein bisschen drauf gucken, wie das alles so datenschutzmäßig dann eingefangen wird. Aber Integrated Sensing ist also ein großes Thema, gerade auch, was man ja hier auf der Folie auch sieht, im Kontext Automobil, weil wenn du dann eben so einen 6G-Sender und Empfänger irgendwie an Bord hast, dann ist das vielleicht auch schon ein Stück weit Sensorik für deine Autosysteme. Also dann kann das vielleicht auch zum Teil übernehmen, beim teilautonomen Fahren zu sehen, wo sind denn die anderen Fahrzeuge oder eben die Notbremsung reinhauen, wenn dir ein Fußgänger vors Auto läuft und so weiter. Und das Ganze im Zusammenspiel mit dem Netz bietet dann eben auch neue Möglichkeiten. Da muss man ein bisschen gucken, wie die konkret aussehen. Aber das ist so eine Idee, eine von den Ideen, wie 6G sich dann auch von 5G unterscheiden kann. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage.
Du hast irgendwas mir gesagt im Vorfeld, und KI direkt im Funkzugangsnetz.
Auch so ein Thema, genau. Also auch das irgendwie. Wir haben ja heute zum Beispiel schon so Sachen wie Beamforming, also dass die Antennen ihre Ausrichtung so ein bisschen nachsteuern können, je nachdem, wo eben die Leute gerade sind und wo ihre Smartphones sind. Und eine KI kann das natürlich noch optimieren, also kann einfach diese Ressource Funkwellen irgendwie noch besser zwischen den verschiedenen Usern aufteilen und dafür sorgen, dass eben jeder möglichst viel oder möglichst den optimalen Anteil, das muss gar nicht mal möglichst viel sein, zweifelsfall sagt die KI ja auch irgendwie, ah, der guckt gerade einen Stream, dem geben wir ein bisschen mehr und der hat nur einen WhatsApp-Chat, der kann auch ein bisschen weniger Kapazität bekommen. Also solche Sachen werden passieren. AI-RAN nennt sich das dann in der Fachsprache. Und was ein ganz, ganz wichtiges Thema bei 6G sein wird, ist Security by Design. Also
Großes Wort, Hannes, großes Wort.
Okay. Im Prinzip muss halt das Mobilfunknetz von sich aus sicherstellen, dass diese ganze Datenkommunikation vertrauenswürdig und sicher ist irgendwie. Also je mehr wir damit machen, mit irgendwie Autos steuern und Roboter steuern und so weiter, umso wichtiger ist halt auch, dass da keiner reinhackt und keiner reinfunkt. Und die ganze Erfahrung bisher zeigt halt relativ deutlich, das kriegst du nur bedingt hin, indem du irgendwie im Nachhinein irgendwie versuchst, Löcher zu stopfen, sondern das muss eigentlich von vornherein in die Standards rein operiert sein. Und da denken, und da wird es dann wirklich spannend, da denken die Forscher ja auch durchaus schon über Post-Quantum nach, also was passiert eigentlich irgendwie, wenn die Quantencomputer alle heute üblichen Verschlüsselungsverfahren knacken können und so weiter.
Weil die so schnell und so leistungsfähig sind.
Genau, also das wird alles noch sehr spannend.
Kurz, ich sehe, das ist typisch um die Zeit. 18 Uhr ist immer relativ früh. Da sind viele noch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und gucken die Sendung dann meistens erst später im Nachhinein. Aber ich sehe, dass jetzt doch eine Reihe von Leuten dazugekommen sind. Erstmal schön, dass ihr dabei seid. Es gibt halt auch, glaube ich, kam vorhin auch schon wieder ein Moin, was ich gesehen habe von Petrus 030. Moin. Also wahrscheinlich Petrus ausgesprochen. Moin spricht dafür, dass der Kollege eher im Nordischen unterwegs ist, also irgendwie, keine Ahnung, an der Nordseeküste oder so, weil Moin Moin wäre schon wieder geschwätzt. Dann schreibt der Hendrix, der sagt, ich vermute, dass 6G-Broadcast wird DVB vollkommen ersetzen. Es gibt ja schon Pläne für 5G-Broadcast, spätestens mit 6G. Siehst du das auch so, Hannes?
Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also technisch würde es Sinn machen, aber man darf nicht unterschätzen, dass ja irgendwie alle die heute irgendwas funken, durchaus Beharrungskräfte haben. Also ob die Fernsehsender so ohne weiteres ihre DVB-Frequenzen hergeben, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Es gibt ja eine ähnliche, also bei DVB muss ich zugeben, habe ich es jetzt in letzter Zeit auch nicht so verfolgt, aber es gibt ja eine ähnliche Diskussion zwischen WLAN und 6G, die auch, oder zwischen WLAN und Mobilfunk generell gesagt, irgendwie, die ja auch alle irgendwie 6 Gigahertz-Frequenzen haben wollen.
Ja.
Und da ja auch durchaus beide Seiten gute Argumente haben, aber nutzen kann man es halt nur einmal. Und DVB, schauen wir mal irgendwie. Ja, denkbar wäre es natürlich.
Ja gut, von der Bandbreite her, also man hat ja immer die berühmte digitale Dividende, wenn irgendwas abgeschaltet werden konnte und man was anderes anschalten konnte. Mal sehen, was sich da jetzt tut. Ich meine, die andere Frage ist generell, wo sich die Frage von wie auch immer gearteter medialer Übertragung hinbewegen wird. Da sind wir ja, glaube ich, auch in allen Bereichen noch relativ offen, wenn man sich anschaut, was sich alles verschiebt zum Streaming hin, zum Live und zu all diesen Dingen.
Der andere Aspekt, also kriegt Broadcast überhaupt noch so viel Kapazität, wenn eigentlich keiner mehr lineares Fernsehen guckt? Das ist natürlich
auch... Ja, also weil es doch erkennbar ist, dass das... sag ich mal, zumindest von Generation zu Generation wahrscheinlich eher nicht mehr werden wird. Also das ist zumindest momentan der Eindruck, den ich habe. Jetzt hast du ein sehr schönes Bild gebaut, das will ich jetzt mal ganz groß zeigen.
Ich habe es nicht gebaut, ich hab's wer war es denn irgendwie, der 6G, der IEEE, glaube ich, habe ich es mir runtergeladen. Irgendwie. Also es geht ums Thema Satellitenintegration in 6G-Netze, das ist auch noch ein großes Thema. Das ist das, was man irgendwie als NTN, als Non-Terrestrial Networks, bezeichnet. Also muss man auch ganz klar sagen, irgendwie, auch wenn es ganz viele LEO, also Low Earth Orbit Satelliten gibt von Starlink und künftig auch noch anderen Anbietern, die werden ein terrestrisches Mobilfunknetz nicht ersetzen können. Das kriegen die kapazitätsmäßig einfach gar nicht hin. Und abgesehen davon haben Satelliten immer ja auch die Einschränkung, dass du die Latenzen, also die Pingzeiten, die ja jetzt mit viel Mühe bei 5G runtergebracht wurden, irgendwie dann wieder drastisch in die Höhe treibst. Also es ist für bestimmte Anwendungen sinnvoll. Es kommt, also zum einen IoT, das also sprich Geräte vernetzen, irgendwelche Messgeräte, Sensoren, Aktoren, die eben möglicherweise auch an Orten stehen, wo die Mobilfunkverbindung nicht so gut ist. Sie bräuchten dann natürlich eine Sichtlinie zum Satelliten. Also im zweiten Kellergeschoss hast du da auch nichts von. Ja. Das kommt ideell auch ein bisschen noch so aus so Ländern wie Nordamerika irgendwie, wo man halt sagt, wenn du, was weiß ich, durch die Wüste in Nevada fährst, dann hast du halt eigentlich auch keinen Mobilfunk, aber es wäre ja doch ganz schick, wenn du irgendwie eine Connectivity hättest, die dir dann zumindest mal irgendwie die Verkehrsmeldungen reinspielt oder einen Notruf in Empfang nimmt und so weiter. Und das ist der Hintergrund, warum man eben bei 6G auch von Satellitenintegration spricht, aber es ist ein Add-on. Es wird nicht so sein, dass wir dann in Zukunft keine Basisstationen mehr auf den Türmen brauchen.
Ich habe mal, glaube ich, bei 5G war das so, also die ketzerische Frage an dich gestellt, wird denn 5G halten, was 4G versprochen hat? Ich werde es jetzt mal adaptieren. Ja, wird 6G halten, was 5G versprochen hat?
Das ist tatsächlich so ein Thema irgendwie. Also 5G war schon zum Teil ganz clever eingeführt, dass man eben auch gesagt hat, wir denken von den Anwendungen her, was brauchen wir denn eigentlich, um die umzusetzen, übrigens interessanterweise gar nicht mehr so im Fokus bei 6G irgendwie. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil auf einmal stehen wieder Technologien im Vordergrund und wir schauen dann mal, wofür wir sie nutzen werden. Ja. Aber was ein ganz großer Fehler der 5G-Kommunikation war, ist, dass die von Anfang an alles versprochen haben, was heute 7 Jahre nach Netzstart immer noch nicht hundertprozentig umgesetzt ist. Also man hat irgendwie im Prinzip das, was ein 5G Standalone, was also heute gerade so losgeht, irgendwie leisten könnte, quasi schon als das wird 5G sein, irgendwie von Anfang an versprochen. Und insofern denke ich, dass zum Teil sogar Versprechen, die für 5G gegeben wurden, erst von 6G eingelöst werden. Ja. Das werden dann die nächsten Jahre im Detail zeigen, wie Branche damals
die. Ich meine, du hast hast du noch gedacht, 5G wird schon halten, was sie versprechen. Macht dich irgendwas aktuell zuversichtlicher, sei es nur die schlechte Erfahrung mit 5G? Oder glaubst du, oder würdest du sagen, du kannst es auch würfeln, Christian?
Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Erfahrung mit 5G nur schlecht war, aber es gab halt da und dort mal Ernüchterung irgendwie. Also am Anfang war ich auch total geflasht, wann immer das 5G-Symbol im Phone angezeigt wurde, und dann stellte ich halt irgendwann fest, naja, also wirklich stabiler und schneller als vorher ist es jetzt aber auch nicht irgendwie. worauf ich eher setze, ist so diese Smooth Transition, heißt so schön in den Folien, also so dieser nahtlose Übergang. Also es geht ja jetzt nicht schlagartig von 5G auf 6G, es wird dann 5,5G geben, 5G Advanced, 5G Standalone, was ich gerade schon nannte und so weiter, also so Zwischenschritte. Und die werden ja auch schon deutlich besser werden irgendwie. Ansonsten erwarte ich eigentlich bei 6G genau das Gleiche wie bei 5G. Das wird am Anfang relativ verhalten starten. Dann wird es wahrscheinlich auch wieder so Zwischenlösungen geben, wie dieses Dynamic Spectrum Sharing, wo du eigentlich noch 5G-Verbindung hast, aber ein bisschen 6G on top bekommst und so weiter. Und das wird sich dann auch über die Jahre
so Zuckerguss für Mobilfunk kommt oben drauf.
Schön gesagt, ja, genau.
Wobei, also wie gesagt, es ist ein weites Feld und ich bin gespannt. Also wir haben ausgemacht, Hannes, wenn sich genug an Gadgets und Neuheiten und Informationen ergeben, dann machen wir noch mal ein Recap. von dem Mobile World Congress, also so gegen Ende hin, ob dann als Live oder als Aufzeichnung, wissen wir noch nicht genau, oder als Film, aber grundsätzlich haben wir gesagt, wir wollen das auf jeden Fall tun. Für alle, die uns im Hochkant streamen, also wir haben es erstmal bei YouTube angeschaltet, dass man uns 9:16 und 16:9 sehen kann. Also das, was ich hier sehe auf dem Kontrollmonitor, das sieht nicht toll aus. Wir sehen die linke und rechte Hälfte von unseren Fenstern. Also ich bin gespannt, ob YouTube das besser hinkriegt. Wenn nicht, dann ist diese Funktion für uns leider nicht zwangsweise hilfreich. Wollte ich nur gesagt, vielleicht rechnen Sie es ja später um. Das weiß man oft nicht bei YouTube. Ich wollte nur sagen, für alle, die uns in 9:16 sehen, es könnte sein, dass ihr ein sehr komisches Bild habt, kommt lieber an euren PC.
Es gibt doch diese wunderhübschen, süßen Videos, Clips mit dem Vertical Video und den kleinen Figürchen, die da irgendwie sich...
Genau. Also, das wollte ich nur mal gesagt haben, bevor ich zum nächsten Thema komme, wo Hannes auch immer mit großer Begeisterung sagt, das neue... Wi-Fi 8.
Ich weiß gar nicht. Ja, ich war tatsächlich.
Du freust dich schon immer, wenn das kommt.
Also ich war tatsächlich selber erstaunt, dass so früh darüber gesprochen wird. Also gefühlt werden die Abstände auch einfach kürzer irgendwie. Trotz allem, also auf einmal fingen so Firmen wie Qualcomm an, irgendwie Wi-Fi 8 nach vorne zu schieben, wo ich mir sagte, was soll das jetzt, nur weil es euer Chip möglicherweise kann. Ja. Wir reden also von einem WLAN-Standard, der frühestens 2028 kommen soll. Aber es hat eine Lawine losgetreten. Also mittlerweile sagt eigentlich jeder irgendwas dazu. Sogar Fritz, formerly known as AVM, die eigentlich in ihrer Kommunikation immer eher so ein bisschen konservativ waren. Sogar die reden jetzt davon und wir sind ja auch schon bereit für Wi-Fi 8 und so weiter. Also offensichtlich sind so alle irgendwie, haben alle das Gefühl, sie müssen sich dazu jetzt irgendwie positionieren. Ich werde ein paar Termine dazu auf dem MWC haben und mal gucken, was wir so erzählen. Also es ist ähnlich eigentlich wie bei 6G. Es gibt so ein paar Eckpunkte, von denen man weiß, dass die wahrscheinlich in den Standard reinkommen werden. Die Reichweiten sollen erhöht werden, die Zuverlässigkeit soll verbessert werden. Also es ist nicht einfach nur Tump, wir machen jetzt alles nochmal doppelt
so schnell. Das sind jetzt aber keine neuen Sätze, ne?
Also, das haben sie von Wi-Fi 7 auch schon gesagt, genau. Also es geht da echt um Details. Also was so eine Geschichte ist, es gibt ein, ja genau, war nicht 5G das mit dieser Verkehrssteuerung, genau. Bis dann alle irgendwann sagten, ach nee, also autonome Autos kommen doch nicht so schnell, wie wir mal gedacht haben. Ja.
Genau, also Martins Anmerkung, Martin Goldmann schreibt, war 5G nicht das mit dieser Verkehrssteuerung, damit Autos nicht ineinander schallern, das ist umgangssprachlich gesagt, ineinander krachen. Dementsprechend ja, aber da wurde viel versprochen. Ich weiß, wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen rund um 5G ja auch damals begleitet, wo wirklich viele Leute auch sagen, damit kann ich endlich das und das machen. Und
war jetzt also nicht ganz so darauf nochmal zurückzukommen, es ist ja auch lustig zu sehen irgendwie. Also man hat ja auch dann irgendwie als Journalist immer so die Pressemitteilungen bekommen, irgendwie, was denn 5G alles so leisten können wird. Und am Anfang waren alle irgendwie auf Remote Surgery. Also jetzt kann endlich der Herzspezialist in München irgendwie den Patienten in auf Sylt irgendwie operieren oder auf Borkum. Und dann kam irgendwann raus, jetzt haben wir tatsächlich ein Problem mit der Lichtgeschwindigkeit, weil irgendwie so dolle schnell geht es dann irgendwie selbst über Glasfaserkabel nicht irgendwie. Mhm. Also von München nach Oberammergau wäre vielleicht doch drin irgendwie.
Okay, oder von München West nach München Ost. Wir kommen zurück zu Wi-Fi 8.
Danke für den Ordnungsruf, genau.
Da schreibt der immer, finde ich, sehr gut fragende und informiert wirkende Kerix, schreibt aber, soll Wi-Fi 8 eigentlich Hardwareänderungen haben? Ich habe verstanden, dass es nur softwaretechnisch besser managen soll.
Hannes! Jein. Also es ist ja eigentlich bei Wi-Fi 7 schon so, dass es nicht mehr so wahnsinnig viele Funktionen gibt, die wirklich hart in die Chips codiert sind, sondern dass das alles Hochleistungsprozessoren sind, die dann eben Funktionen ausführen. Also in gewissen Grenzen wäre es technisch wahrscheinlich möglich, auf einer potenten Wi-Fi 7 Hardware auch Wi-Fi 8 zu fahren. Ich kann mir aber ehrlich nicht vorstellen, dass die Hersteller das machen werden, weil dann hätten sie ja keinen Grund mehr, Wi-Fi 8 Geräte zu verkaufen.
Ja, das ist so ein bisschen wie mit Windows 11, ne? Das brauchst
du. Der Vorteil dieser ganzen Entwicklung ist, ich war am Anfang noch ein bisschen skeptisch, als dann alle, lange bevor die IEEE das überhaupt verabschiedet hatte, irgendwie Wi-Fi 7 Router gebracht haben und sagte, wird das nicht so, wie wir es mal bei, was waren das? Ich glaube, bei 11N hatten irgendwie, wo es dann diese ganzen Modelle gab, die dann zum Teil einfach nicht mehr nachrüstbar waren, weil dann eben doch irgendwas in der Hardware gefehlt hat. Diese Probleme haben wir heute nicht mehr, weil du im Prinzip eben alles über Software-Defined Radio auf diesen Chips machen kannst und im Zweifelsfall mit einem Software-Upgrade immer nachrüsten kannst. Aber ob jetzt irgendwie Geräte, die wir heute kaufen, dann ein Kosten- oder von mir ist auch kostenpflichtiges, aber überhaupt ein Wi-Fi 8 Software-Upgrade bekommen würden, das halte ich für sehr fragwürdig.
Da sollte man sich nicht drauf verlassen, sei es nur aus egoistischen Gründen der Anbieter.
Genau so. Wir waren noch ein bisschen bei den Features, also was auch noch ein Thema ist, was ich ganz clever finde, ist ein weiterentwickeltes Mesh-System, bei dem ein Endgerät dann wirklich gleichzeitig Kontakt zu mehreren Nodes hat, also das tun die
vielleicht bis dato. Vielleicht kurz Mesh erklären, Hannes, für diejenigen, die
Mesh, nicht also Mesh heißt, du hast mehrere WLAN-Satelliten, mehrere WLAN-Sender in deinem oder mehrere WLAN-Stationen in deiner Wohnung oder in deinem Haus und die managen untereinander, wo ist denn, wer kann denn jetzt irgendwie das einzelne Endgerät am besten versorgen? Also du läufst mit deinem Smartphone zum Beispiel von der einen Ecke in die andere und dann sagt eben irgendwie der linke Satellit zum rechten Satelliten, so, jetzt kannst du besser empfangen, übernimm mal.
Und also Satellit tun, meint Hannes immer so Stationen im Haus, also nicht, dass
ich... Ja, also der Fachbegriff ist Node irgendwie, also im Prinzip halt diese Access Points, diese WLAN-Basisstationen. Okay. Und bis dato ist es schon so, dass ein Endgerät auch gleichzeitig Kontakt zu mehreren halten kann, in dieser Übergabephase, wo also dann irgendwie der eine sagt, so, ich schalte mich jetzt runter und dafür übernimmt jetzt mein Nachbar. Aber bei Wi-Fi 8 ist tatsächlich auch angedacht, dass das zur Datenübertragung permanent genutzt werden kann. Also dass das Endgerät, wenn es zum Beispiel in der Abdeckungszone von 2 oder 3 Mesh-Nodes, ich suche gerade, ob ich es deutsch sagen kann, ja, Mesh-Basisstationen ist,
Mesh-Stationen Zugangspunkte ist, oder sowas ähnliches.
Zugangspunkte oder? Ist, genau. Dass es dann eben auch von beiden gleichzeitig versorgt
wird. Weil bei Satelliten denken die Leute immer, da schwirrt irgendwas
herum.
Und in dem Fall, also wenn dein
Wenn wir Satelliten in der Wohnung schwirren haben, dann
wäre es ein Problem.
Wird es schwierig, sehe ich auch. So genau.
Wir müssen uns auf die Zeit gucken, damit wir die Stunde nicht reißen.
Das tun wir eh.
Deshalb aber haben wir ja ein bisschen, aber wir gucken jetzt, wir haben jetzt noch ein komplexeres Thema, nämlich...
Also das nur ganz schnell irgendwie noch kurz irgendwie. Wi-Fi 8 kann dann eben auch die Frequenzen zwischen unterschiedlichen Standards ein bisschen besser nutzen. Das ist irgendwie auch gut, wenn du, was ja zwangsläufig ist, nicht alle deine WLAN-Geräte haben sofort den neuen Standard. Du hast immer noch irgendwelche IoT-Geräte, die vielleicht sogar noch mit Wi-Fi 4 funken oder früher. Und du hast vielleicht auch noch irgendwie ein Notebook, was nur Wi-Fi 6 kann und so weiter. Und Wi-Fi 8 ist eben ein bisschen besser darauf ausgelegt als die Vorgänger, sich dann trotzdem quasi so in diese Zwischen- Slots von den Kanälen noch reinzufunken. Mal ganz, ganz grob formuliert.
Dann wollen wir jetzt zu dem Punkt kommen, den ich am Anfang schon gesagt habe. Da geht es um das Thema, dass du sagst, Hannes, du glaubst, dass die Telcos in diesem Jahr aus vielerlei Gründen stark unter Druck kommen werden. Unter anderem gibt es da so einen Themenkreis, von dem du glaubst, dass es deshalb passiert, so habe ich zumindest verstanden, namens Open RAN, also Open RAN, ich weiß nicht genau, wie man es sagt.
Open RAN.
Wie steht es denn um die Telcos? Warum sagst du, sind die unter Druck und was ist Open RAN hilfreich?
Ja, also wir haben es ja gerade auch schon mal kurz angerissen, irgendwie dieser Netzausbau, der ist einfach teuer. Das kostet einfach richtig, richtig Geld, ein 5G-Netz aufzubauen, im Prinzip dann irgendwann in Zukunft auch ein 6G dazu zu packen. Gleichzeitig sind die Margen nicht wahnsinnig hoch von den Mobilfunkanbietern. Und wir sind ja alle auch gewohnt und haben die Erwartungshaltung, es darf eigentlich nicht teurer werden, es muss eher billiger werden. Mittlerweile sind die Presseabteilungen der Mobilfunkanbieter schon auf dem Tritt, dass sie sagen, wir sind somit das Einzige auf der Welt, was keine Inflation mitmacht irgendwie. Also der Vertrag kostet noch so viel für 5 Jahren und das ist doch großartig. Ist was dran, keine Frage. Aber die verdienen also alle nicht sakrisch gut Geld irgendwie. Und dementsprechend erwarten die Branchenkenner eigentlich eine große Konsolidierungswelle. Also ich kenne jetzt die genaue Zahl nicht, aber ich würde mal sagen, wir haben in Europa wahrscheinlich im Augenblick so 40 Netzbetreiber oder so und das wird runtergehen. Ja. Also da werden die Größeren die Kleineren schlucken und am Ende bleiben dann halt weniger europaweit Tätige übrig. Da ist eine Telekom dabei, da wird eine Vodafone dabei sein, da ist eine Telefonica dabei, da ist eine Orange dabei. Aber dann wird es auch schon wieder ein bisschen dünner. Also ob dann so jeder kleine belgische und italienische und spanische Provider in 5 Jahren noch da ist, ist einmal dahingestellt.
Also die Großen, glaubst du, aber die schaffen es?
Die, die können jetzt skalieren, aber das ist genau auch so ein bisschen das Thema irgendwie. Die brauchen natürlich Technik, wo es jetzt nicht einen riesen Klimmzug bedeutet, weil dann ist diese Idee, wir sparen Geld dadurch, dass wir irgendwie in kleineren Schlucken ja auch schon wieder obsolet. Die brauchen Technik, mit der sie halt irgendwie ihre Abdeckungen, ihre Versorgungsbereiche einfach sehr schnell auf weitere Länder ausdecken können. Und da kommt jetzt Open RAN ins Spiel. Weil das ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie Open Source für Mobilfunkinfrastruktur. Also okay. Es geht darum, dass du quasi einen übergreifenden Standard hast, der jetzt nicht mehr von einzelnen Herstellern abhängig ist, wo du also getreu dem Motto, ich wechsle jetzt mein Kernnetz vom Lieferanten Huawei auf den Lieferanten Ericsson und dann muss ich quasi alles neu machen. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass das jetzt Open Source so ist, wie wir es vom PC kennen, dass da also irgendwelche Hobbyprogrammierer im Prinzip dann irgendwie Software für Basisstationen oder für Mobilfunkkernnetze schreiben, weil das würde ja nicht funktionieren. Da gibt es dann eben hochspezialisierte Firmen, ganz viele von denen sehen wir hier auf der Firma, auf der Folie, also sowas wie Mavenir oder wie Altiostar und so weiter heißen die irgendwie, die eben solche Lösungen anbieten und deren Software läuft dann aber auf Standardrechnern, also auf Servern von den üblichen Verdächtigen, von Dell, von HP, von Fujitsu, wie die alle heißen, statt eben auf den proprietären Systemen von den Nokias und Ericssons und Huaweis dieser Welt. Und das gibt den Netzbetreibern einfach mehr Flexibilität. Und wenn dann, viele werden es erlebt haben, als E-Plus zu O2 gegangen ist irgendwie, dann war es ja fast 2 Jahre so, dass es irgendwie so einen Zwischenstand gab irgendwie. Ja. Es gab noch die alten Karten und die neuen Karten. Und bin ich jetzt irgendwie bei einer Mobilfunkbasis vom ehemaligen E-Plus-Netz angemeldet oder bin ich bei einer vom O2-Netz angemeldet? Und was heißt das für mich? Und im einen Fall bleibe ich irgendwie bei O2 und im anderen Fall kriege ich noch meine E-Plus-Verbindung und so weiter. Und das sind natürlich Dinge, die auch Geld kosten, weil da einfach sehr, sehr viele Techniker lange beschäftigt sind, solche Umstellungen vorzunehmen. Und das ist, glaube ich, ein ganz starkes Argument für dieses Open Run, dass du eben irgendwie schneller Infrastrukturen miteinander verbinden, vernetzen, verheiraten kannst. Ja.
Also es ist einfach auch ein Stück weit dem Marktdruck geschuldet. Nicht, dass sie alle freiwillig mit Begeisterung das machen, aber du glaubst auch am Ende des Tages, dass es uns Verbrauchern was bringt? Oder ist es
ja, also mindestens wenn so eine Aufkaufaktion wieder läuft und gut, wie gesagt, bei den deutschen Netzbetreibern 1&1 vielleicht mal ausgenommen, da weiß ja keiner so genau, was mit denen in Zukunft passieren wird. Aber die großen drei, die wir jetzt noch haben, Telekom, Vodafone und Telefonica, die werden sicherlich zu denen gehören, die auch weiter international aktiv bleiben. Aber wenn mal wieder so eine Aufkaufaktion, so ein Ich schlucke ein kleines Netz-Aktion stattfindet, dann würde es halt im Idealfall dazu führen, dass man schneller irgendwie auf dem neuen Netz ist und nicht so lange warten muss, bis da irgendwas angepasst und zusammengefügt ist.
Ich glaube, gerade eben hat bei dir 1&1 angerufen oder
hinterlassen. Herr Rühm, kann man was sagen Sie da Moment über uns? Mal. Herr Dommermuth persönlich ruft mich gerade an, genau.
Wir haben zu diskutieren miteinander spätestens dann in
wenn es die Kollegen gesehen haben, höre ich es auf dem MWC definitiv.
Genau, auf dem Mobile World Congress. Hannes, du wirst jetzt in diesen Tagen dann rüberfahren, wirst
du das angucken? Ich werde morgen in den Flieger steigen, weil morgen Abend gehen schon die ersten Pressetermine los. Genau.
Und wir schauen mal, was du zu berichten hast und ob wir dann noch eine Sendung machen. Es ist noch nicht ausgemacht, wenn machen wir ein Special, sei es als Aufzeichnung oder sei es live, das wissen wir noch nicht genau. Wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr bitte dran denkt, wo ihr es noch nicht getan habt, unseren Newsletter zu abonnieren. Dann kriegt ihr auch ein bisschen besser mit, wenn wir Saurier, wie es beim Hannes hinten dran steht, on Tour sind. Denn das werden wir in diesem Jahr als Motto haben. Und ihr könnt natürlich auch den Kanal abonnieren. Klar, ne? Also zumindest die, die jetzt auf YouTube zugeguckt haben. Ich habe bei LinkedIn keine Kommentare mehr gesehen. Ich sehe hier auch keine Kommentare mehr. Das heißt mit anderen Worten, Hannes, wir haben es, glaube ich, geschafft, in einer Zeit von knapp über einer Stunde so ein bisschen die Trends und Gadgets, die man jetzt schon so kennt oder die man jetzt schon so absehen kann, zu erzählen. Ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir eine gute Reise. Freue mich, von dir zu hören und hoffe, dass du mit vielen neuen Produkten, dann, die du gesehen hast, wiederkommst. Und ich hoffe, dass du mir nicht wieder Sachen versprichst, die du für mich bestellen wirst und mitbringen wirst zum Testen, die du danach nie mehr hast.
Ich weiß überhaupt nicht, von welcher Fahrradbrille du gerade sprichst.
Ne? Nein, keine Fahrrad. Nein, nie. Hast du eigentlich deine Tasse schon mit diesem mit der Pustekatze? Die wolltest du.
Ah, ich weiß auch nicht, von welcher Pustekatze du sprichst.
Ja. Okay, also wann immer Hannes bei kleinen Gadgets sagt, das muss ich mal probieren, glaubt ihm nicht. Ansonsten könnt ihr aber ziemlich gut glauben, weil er kennt sich echt aus.
Oder liebe Hersteller, schickt es einfach ohne Nachfrage. Ja,
genau. Nee, lieber nicht, dann hast du den Keller voll mit Zeug.
Das ist auch wieder wahr.
Ja. Das hilft auch nicht weiter. Also insofern, vielen herzlichen Dank, Hannes, für die Zeit und für die Infos. Und euch danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal spätestens in einem Monat. Also im nächsten Monat gibt es wieder einen digitalen Monat. Dann wird es wahrscheinlich kein Spezial rund um irgendeine Messe sein, weil die haben wir dann gerade hinter uns. Ich überlege gerade mit dem Kollegen zum C64 vielleicht was zu machen oder so. Das wird sich zeigen. Ich kann es euch noch nicht so ganz genau sagen, aber klar ist, wir werden weitere Lives machen, zumindest jetzt bis in den Sommer hinein. Danach wird es eine Sommerpause geben und dann gucken wir mal. Danke für eure Grüße und danke, dass ihr euch hier bei uns gemeldet habt. Danke, wir freuen uns darauf, euch wiederzusehen. Genau, und sei es bei Digisaurier on Tour. Wir sehen uns. Ciao, Hannes, ja, und tschüss, ciao, liebe Zuschauer. Ciao. Tschüss.